Ich habe die Freude, Herrn Diplom-Ingenieur Hans Seiler als ersten Vortragenden bitten zu dürfen. Er ist EDEM durch viele Jahre Betriebsleiter der Wiener Leitung. Weil damals hat es keine Stromleitung gegeben, es gab nur eine Leitung und das war die Hochquellenleitung. Und die von der Gesellschaft der Ärzte massiv propagiert worden ist und den Kaiser so lange unter Druck gesetzt hat, bis dieses Projekt zustande kam, über das Herr Diplom-Ingenieur Seiler jetzt berichten wird. Bitte schön.
Ja, danke vielmals, verehrte Professoren, Honoratioren, liebe Gäste. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Ich habe also ungefähr ein Dreiviertel meines Berufslebens der Wiener Wasserversorgung gewidmet, war dann die letzten 12 Jahre war ich der Direktor der Wiener Wasserwerke und vorher war ich 10 Jahre der Leiter der Außenstrecke und damit der Hochquellenleitungen. Ja, Sie haben hier den Titel Wiener Hochquellenleitung, ein Meilenstein auf dem Weg zu einem gesunden Wien. Der Herr Professor hat schon angedeutet, die erste Hochquellenleitung ist unter massiver Unterstützung der Gesellschaft der Ärzte entstanden. Aber es war ein weiter Weg dorthin. Und ich will Sie in aller Kürze, soweit mir das gelingt, in 20 Minuten, wenn man die Uhr herstellen, 20 Minuten für 1500 Jahre, da bleibt nicht viel über, aber ich werde mich bemühen. Sie sehen hier, also, was ist der Inhalt des Ganzen? Also einmal ein kurzer historischer Rückblick, was war denn vor der Hochquellenleitung, da hat es ja schon viel gegeben. Dann gibt es einen sehr interessanten Planungsweg zur ersten Hochquellenleitung, der interessanterweise sehr, sehr umstritten war, was man heute gar nicht mehr so mitbekommt. Ja, dann eine kurze Darstellung des Baus und noch einen Überblick über den Status quo der Wiener Wasserversorgung. Was ist denn mit der ersten Hochquellenleitung eigentlich angestoßen worden als Wasserversorgung, die meines Wissens einmalig ist für eine Großstadt von nahezu 2 Millionen Einwohnern. Ja, da beginnen wir sozusagen, wie die Wasserversorgung in den großen europäischen Städten immer begonnen haben, nämlich mit den Römern. Die Römer waren ja die Weltmeister der Hochquellenleitungen, wenn man das so sagen kann. Sie sehen also hier das Bild vom Legionslager Vindobona. Auf der rechten Seite wäre der Donaukanal praktisch, das ist der Schwedenplatz. Und das Legionslager war praktisch die heutige innere Stadt. Und dieses Legionslager mit allen umgebenden Handwerkern hat so ungefähr 30.000 Einwohner beherbergt. Das war also gar nicht so wenig. Und die Römer haben ja immer bei einer Ansiedlung geschaut, dass es ein gewisses Gefälle gibt, dass man Wasserversorgung im Gefälle hat und dass man auch einen Vorfluter hat für die Abwässer. Und da hat sich natürlich der Schwedenplatz bzw. die innere Stadt angeboten. Schaut heute ein bisschen anders aus. Die rechte Ecke von innen aus gesehen ist im 4. Jahrhundert nach Christus abgebrochen bei einem sehr großen Hochwasser. Sieht man heute noch, das auf dem Schwedenplatz der Absturz, wo die Stirn aufgegangen und was das die Ruprechtskirchen, glaube ich, ist das, die steht genau bei diesem Absturz. Ja, interessanterweise, und Sie werden das dann später sehen, Sie sehen eine kurze Darstellung der römischen Wasserversorgung. Die Trasse der Wasserversorgung ist eigentlich nahezu ident mit dem letzten Teil der Trasse der ersten Wiener Hochquellenleitung. Sie ist nämlich aus demselben Gebiet gekommen, jetzt nicht vom Rackschneeberg, aber irgendwo vom Brunn am Gebirge, Gumpoldskirchen, das ist nicht genau zu eruieren. Aber jedenfalls sehen Sie hier einen Schnitt und der Schnitt hat was mit der Hochquellenleitung zu tun, nämlich ein Freispiegelkanal, der wasserdicht ausgekleidet wurde. Und Sie sehen auch die Trasse, ähnlich wie bei der ersten Hochquellenleitung, zur Vermeidung von Brückenbauwerken hat man sich den Schichtenlinien des Geländes angepasst und so das nötige Gefälle erreicht. Ja, das ist also sozusagen der Standard, den auch noch, sage ich jetzt einmal 1873, nach 1500 Jahren die erste Hochquellenleitung wieder erreicht hat, die ist nämlich praktisch genauso gebaut worden, wie der römische Standard der Technik war. Nur größer natürlich. Ja, Sie sehen auch ein Bild aus der Ausgrabung. Jetzt haben wir auch also Teile dieser Leitung noch gefunden, soweit sie also nicht durch Bauarbeiten in irgendeiner Art und Weise beschädigt worden sind. Ja, wie vieles von den römischen Errungenschaften der Zivilisation ist natürlich mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches auch das zusammengebrochen. Interessanterweise haben römische Wasserleitungen noch 300-400 Jahre teilweise funktioniert. Vor allem die berühmte vom Pont du Gard in Südfrankreich. Aber sie sind langsam zugewachsen, weil es also keinen gegeben hat, der irgendwelche Art von Restaurationsarbeiten da gemacht hat. Bei der weiß man es nicht, wann sie zusammengebrochen ist. Jedenfalls ist also dann, wie in allen anderen mittelalterlichen Städten auch, der Hausbrunnen respektive das Oberflächenwasser, die normale Trinkwasserversorgung gewesen, mit all dem, was sozusagen Hausbrunnen neben Fäkalien eigentlich an Seuchen bringt. Und wir haben ja schon gehört, diese regelmäßig wiederkehrenden Cholera- und Typhusseuchen waren zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auch diesem Kurzschluss zwischen Fäkalien und Trinkwasser zuzuordnen. Interessanterweise, die erste bekannte Wasserleitung ist nicht zu Trinkwasserzwecken gemacht worden, sondern im Jahre 1525 hat ein Feuer zwei Drittel von Wien versorgt und der damalige Erzherzog Ferdinand, der spätere Kaiser Ferdinand, hat dann beauftragt, eine Wasserleitung zu bauen, die sogenannte Hernalser Wasserleitung. Die kommt irgendwo vom Sportclubplatz, wenn man das für Wiener so sagen kann, von Hernals, ist in Holzröhren bis zum Auslaufbrunnen am Hohen Markt gelaufen. Sie werden dann gleich sehen. Und diese Hernalser Wasserleitung hat eigentlich bis ins 19. Jahrhundert auch noch funktioniert. Man hat sie immer wieder ein bisschen restauriert, aber hat natürlich bei Weitem nicht die Trinkwasseranforderungen der Stadt Wien erfüllen können. Sie werden es ja sagen, in Wien ist es ein bisschen langsam gegangen. 1525 hat der Herr Ferdinand das auch geschafft und schon 1565 ist sie vollendet worden. Das hat natürlich Gründe. Sie wissen, 1529 war die erste große Türkenbelagerung und in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts hat es eine große Pestepidemie gegeben. Und erst danach hat man sozusagen diese Wasserleitung, hat man viel Ressourcen gehabt, diese Wasserleitung zu vollenden. Sie sehen da hier Wien um 1570, da ist es ja schon der Auslaufbrunnen in der Mitte des Hohen Marktes. Dort war nämlich auch der Fischmarkt und da hat man Wasser gebraucht und interessanterweise ist es ja die erste Wasserleitung eigentlich nicht zu Trinkwasserzwecken, sondern eher zu sage ich mal, kommerziellen Zwecken, beziehungsweise zum Feuerschutz gebaut worden. Und ansonsten sehen wir, das ist ein mittelalterlicher Brunnen und die Abwasserentsorgung ist sowieso über offene Gräben damals gegangen. Ja, dann hat es ja noch eine, ich muss das sagen, über jedes dieser Themen könnte man ungefähr eine Stunde einen Vortrag halten, aber es hat eine zweite historische Wasserleitung gegeben, die Siebenbrunnenwasserleitung. Und sie hätte die Rheinbrechtsdorfer Straße hinauffahren, gibt es den Siebenbrunnenplatz. Und dort waren relativ große Quellen. Und die sind dann, hat aber die Siebenbrunnener Hofwasserleitung geheißen, ist also vorwiegend für die kaiserlichen Gärten und so zur Versorgung gemacht. Und Sie sehen, das ist ein Plan aus 1750. Man sieht das natürlich nicht so genau, aber da ist schon diese beiden Wasserleitungen, nämlich die Hernalser und die Siebenbrunnenleitung, sind an diesem Plan schon eingezeichnet. Und man sieht auch, dass es schon ein paar Auslaufbrunnen hier gegeben hat. Ja, Trinkwasserversorgung, das ist ja eine bekannte Lithografie. Der Wassermann, die Menschen haben sie, also so wie sie Geld gehabt haben, sage ich einmal, mit reinem Wasser, mit Trinkwasser versorgt, vom sogenannten Wassermann, weil man schon irgendwo das Gefühl gehabt hat, möglicherweise könnte es sein, dass man von schmutzigem Wasser auch krank wird. So, jetzt überspringen wir ein bisschen. Ich habe eine historische Wasserleitung übersprungen, weil das hätte den Zeitraum ein bisschen überzogen. Das ist die Albertinische Wasserleitung. Der Albert von Sachsen-Teschen hat auch die Albertiner gegründet, ein Schwiegersohn Maria Theresias. Und der war also sehr, sehr interessiert an technischen Dingen. Und wenn Sie heute die Hüttelbergstraße hinauffahren, nach der Fuchsvilla rechts, ist also ein fensterloses Gebäude. Das ist das Wasserschloss der albertinischen Wasserleitung. Man hat die vom Heuberg, von Satzberg, hat man die Quellen dort gesammelt und den damals schon erstmals in Eisenrohren nach Wien geführt. Habe ich jetzt auslassen. Aber jedenfalls hat sich die albertinische Wasserleitung auch nicht als so effizient erwiesen. Und man hat in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts nachgedacht über eine, unter Anführungszeichen, moderne Wasserversorgung von Wien. Nun hat sich damals in anderen Städten auch, in Berlin, in Hamburg und so weiter, hat sich die englische Technik durchgesetzt, nämlich dass man mit Dampfhebewerken Grundwasser aus Brunnen gewinnt und das dann sozusagen in ein Rohrnetz einspeist. So war also die damalige modernste Technik. Das waren so Balancierdampfmaschinen, auf der einen Seite stehende Zylinder, auf der anderen Seite waren so Kolbenpumpen drauf. Wurscht. Jedenfalls ist also von 1835 bis 1841 die erste zentrale Wasserleitung von Wien, die wir gerne verschweigen, von denen weiß kaum mehr was, die sogenannte Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung. Der Kaiser Ferdinand, genannt der Gütige, war in seinem ganzen Regierungszeit nicht so besonders glücklich und auch mit der Wasserleitung natürlich nicht. Man hat nämlich dort relativ ufernahes Grundwasser mit ganz geringem Filterweg hat man gewonnen. Also dieses Wasser war die Hoffnung, dass die Choleraepidemien aufhören, war mit der Ferdinandswasserleitung nicht gegeben. Und jetzt hat man also nach diesem, sage ich jetzt einmal, Flop, Sie sehen da hier, das ist das Rohrleitungsnetz der Kaiser Ferdinandswasserleitung um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf jeden Fall hat sich die Hoffnung nicht erfüllt. Und man hat auch gemerkt, dass A, die Kapazität nicht ausreicht und B, irgendwas Neues her muss, sozusagen. So, es hat also schon vor der Wasserversorgungskommission hat es schon intensive Untersuchungen gegeben, wie ist denn das Wasser beschaffen, das denn die Wiener so trinken aus ihren Hausbrunnen. Und das ist also ein Buch aus dem Jahr 1861, das sich damit beschäftigt hat. Und man sieht so, Bakterien hat man noch nicht gekannt, aber das, was schon gekannt haben, war nicht ohne. Und man kann sich ungefähr vorstellen, dass also das irgendwelchen hygienischen Bedingungen nicht extrem entsprochen hat, um das einmal so sagen. Jedenfalls war also sozusagen, man war sich einig, die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung ist nicht das Ei, das Gelbe vom Ei, es muss was Neues her. Sie sehen das hier, das werden Sie dann noch einmal sehen. Mit dem roten Strich ist die Eröffnung der Hochwindleitung. Sie sehen also links das, was in blau die Cholera und in gelb die Typhus ist. Das ist ziemlich genau aufgezeichnet. Man sieht diese schrecklichen Epidemien von 1830 bis 1833 ungefähr, Typhus 1842. Es war also ein sich wiederholende Seuche, wie eine Sinusschwingung, sage ich einmal, ist das gekommen. Ja. Und man hat also schon natürlich doch gedacht, das muss irgendwas mit Wasser zu tun haben. So, jetzt habe ich eine ganz kurze Chronologie. Also man hat sich dann entschlossen, was sehr modern war damals, einen internationalen Wettbewerb auszuschreiben. Da sind 12 Offerte eingebracht worden. Die Hochwindleitung war nicht dabei, interessanterweise, sondern es waren alles im Wesentlichen Hochquellenleitungen, aber immer mit Dampfhebewerken in irgendeiner Art in Verbindung, weil man sich das halt nicht so richtig vorstellen konnte, eine wirklich gravitative Versorgung einer Großstadt zustande zu bringen. Dann ist also diese Wasserversorgung gekommen. Sie sehen das dann noch einmal. Ich gehe noch einmal kurz durch und gehe dann ein bisschen auf die Wasserversorgungskommission ein. Also es gab eine Kommission und am 12. Juli 1864 ist also dann der Beschluss gefasst wurde nach sehr großen Diskussionen, die ich noch beschreiben werde, dass also der Vorschlag des Geologen Professor Eduard Süß zum Bau einer Quellleitung aus dem Rack-Schneeberg-Gebiet in Angriff genommen wird. Und da habe ich dann gesagt, das Ganze ist mit massivster Unterstützung der Gesellschaft der Ärzte, weil ich das richtig gegoogelt habe, war das der Rokitansky damals, der also persönlich vorstellig geworden ist. und habe gesagt, eigentlich nach all dem, was da vorgeschlagen wurde, erscheint mir also das mit dem Quellgebiet eigentlich der Stein des Weisen und das, wir würden das heftig unterstützen. Und dann hat der den Kaiserbrunnquelle hat es natürlich auch gibt es, das hat man gewusst schon von der Karl dem VI., die haben schon so Wasser dort geholt. Und der Kaiser Franzose hat gesagt, also wenn das technisch möglich ist, dann schenke ich diese Quelle der Stadt Wien, damit die Wasserversorgung hat. Eine Fußnote, die Schenkung vom Kaiser war relativ kurz, das war nämlich irgendwas so ein Schrieb, heute schenke das. Die Aufnahmen in das Eigentum der Stadt Wien haben die Juristen, glaube ich, 4 Jahre gebraucht, bis die richtigen Gesetze gefunden haben, wie das eigentlich ist, wenn der Kaiser der Stadt Wien eine Quelle schenkt, weil das war sozusagen neu. War nur eine Fußnote. So, also, diese Wasserversorgungskommission hat also aus sehr honorigen Persönlichkeiten bestanden, ursprünglich. Der Eduard Süß war nicht dabei, interessanterweise. Warum, weiß man nicht genau, aber auf jeden Fall hat sich ein Glücksfall ergeben, also ein Glücksfall, der Ludwig Förster ist gestorben, okay, das ist traurig. Und dann hat der August Zank, den habe ich da rot, der hat zurückgelegt. Der August Zank war nämlich der Gegner von Eduard Süß, war ein schwerer Liberaler und ich sage noch, warum der so dagegen war. Und der hat dann irgendwie offensichtlich gesehen, dass das nicht, dass er gegen einen Süß kein Leiberl reißt, wie der Wiener zu sagen pflegt, und hat das zurückgelegt. Übrigens eine interessante Persönlichkeit. Das war so eine Art Stronach, sage ich jetzt einmal. Er hat also sein Studium abgebrochen und hat dann diverse Erfindungen gemacht, Zeitungen gegründet. War also eine sehr potente Persönlichkeit. Aber jedenfalls mit dem Rücktritt von August Zank ist dann der Eduard Süß in diese Wasserversorgung nachnominiert worden und das war natürlich ein großer Vorteil. So, Eduard Süß, vielleicht bekannt, eine der interessanten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Die Leute haben ja damals ein Arbeitspensum geleistet, ich habe ja da nur einen Teil dessen, was da steht. Der hat noch einen Briefwechsel über die ganze Welt, über Geologie und Philosophie geführt mit 5000 Briefen, in Französisch, Englisch, Deutsch und Tschechisch, glaube ich, war das richtig. Also er hat ein ungeheuerliches Arbeitspensum gehabt, hat unter anderem auch noch 6 Kinder gehabt, also er war wirklich gut drauf. Jedenfalls hat dieser Süß also diese Quellleitung geboren und hat sie auch letztlich auch mit Unterstützung der Gesellschaft der Ärzte, hat sie dann durchgebracht. Frage, warum waren die Leute so dagegen? Also ich habe, da war ich noch Leiter der Außenstrecken zur 125-Jahr-Feier der Hochquellenleitung, habe ich mal diese 12 Projekte hergenommen, die gibt es im Internet, gibt es irgendwo, das heißt die Alternativprojekte und ihre Bedeutung. Wurscht. Jedenfalls habe ich mich bemüht, damals das teuerste Projekt der 12 Alternativen kostenmäßig der Hochquellenleitung gegenüberzustellen. Jetzt ist das natürlich nicht sehr leicht, Sie wissen, Kaufkraft von Gulden und so, aber Größenordnungen werden wahrscheinlich stimmen. Also nach meiner Berechnung hat also das teuerste Projekt der Alternativen, hätte ungefähr zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde gekostet und die Hochquellenleitung, nur die Hochquellenleitung, also nicht der Ausbau von Wien, Größenordnung zwischen 1,7 und 2 Milliarden Schilling, also fast das Doppelte sozusagen. Und das war der Knackpunkt von dem Ganzen, das war halt heute genauso. Wir haben heute im Gemeinderat, der eine was einbringt, ein Projekt um 100 Millionen, das gleiche kann, wie angeblich das um 200 Millionen, da wird es also Diskussionen geben. Und der Süß hat ein Buch geschrieben und da hat er gesagt, der Zellinger, der damalige Bürgermeister, war ein Gegner. Der hat gesagt, Süß, Sie sind ein Narr. Erstens hat er nicht geglaubt, dass das überhaupt geht und zweitens war es ihm zu teuer. Tja, sein Vize war der Cajetan Felder, der hat das unterstützt. Und der Zellinger überliefert gesagt, dass der Süß ein Narr ist, weiß ich schon lange. Aber dass Sie, die immer mit dem Regenstift in der Hand arbeiten, auch verrückt geworden sind, das ist mir neu. Jeden Jahr, dann kommen dann natürlich noch die die Boulevardzeitungen, sage ich jetzt einmal, wo es auch so wie da, der Bezirksvorsteher hat gesagt, wir haben alle das Donauwasser getrunken und sind die gesündesten Burschen geworden, warum sollen wir da Millionen ausgeben für irgendwas, was etwas dubios ist, sage ich jetzt einmal, nämlich von 100 Kilometer her das Quellwasser herzuleiten. So. Okay, also jetzt noch einmal, das ist jetzt noch einmal repliziert, also wie auch immer, 1864 ist das beschlossen worden und mit der Schenkung des Kaiserbrunnens hat dann die Planungsarbeit für die Hochwindleitung begonnen. So. 1866 hat es eine neue Kommission gegeben, das im Wesentlichen eine technische Kommission war. Die haben sich also mit der Vermessung, mit all dem beschäftigt. Und 1869, was auch interessant und modern klingt, es hat eine europaweite Ausschreibung gegeben. Der hat ein Londoner Bauunternehmen mit italienischen Wurzeln gewonnen, der Antonio Gabriele. Der hat in Mailand hat auch eine Firma gehabt, aber der Hauptsitz war in London. Und der hat also die Ausschreibung für die Hochwindleitung gewonnen, wobei der Bau dann so war, dass die Italiener quasi die Steinmetzarbeiten und das getan haben und der Rest ist der Transport und alle diese Dinge sind von örtlichen Unternehmern gemacht worden. 1869, erster Sprengschuss im Höllental. Und Sie haben vorher gesagt, Sie wundern sich über den Bau dieses Hauses. Interessanterweise sind die nach 4 Jahren haben die diese Leitung gebaut. Praktisch von Kaiserbrunn über 100 Kilometer bis am Rosenhügel dann. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht so ohne. Wäre heute völlig undenkbar. Aber da komme ich dann noch darauf zurück. Ja, dann ist relativ flott gegangen, Spatenstich, Wasserbehälter, Rosenhügel. Rosenhügel ist der Endpunkt der Hochwindleitung. Warum das so ist, erkläre ich dann gleich. Und dann vom Rosenhügel weg hat es noch den Behälter Schmelz, den Wienerberg und den Laherberg gegeben. Wobei der Wienerberg, den gibt es noch in der Form. Es war erweitert worden, ein Rosenhügel sowieso. Der Schmelz, da ist jetzt der Meiselmarkt drin. Wenn schon wer am Meiselmarkt war, Sie sehen diese Ziegelgewölbe, das ist der ehemalige Behälter, der ist vergrößert worden und ist ein Stück weiter weg. Und der Laherberg ist im Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger vernichtet worden, der ist nahe. So, und am 24. Oktober endlich ist das eröffnet worden. Eigentlich wäre erst 1874 das gewesen, man hat aber schon das Wasser dringend gebraucht, A war die Weltausstellung und B hat es einen relativ großen Wassermangel gegeben. So, jetzt haben wir noch ein paar über die Quellstube in Kaiserbrunn. Ja, und Sie sehen also jetzt das Wasser rinnt also wirklich im freien Gefälle nach Wien. Es ist der alte Längenschnitt, nur die Hochwindleitung schaut jetzt, also den Längenschnitt gibt es noch, aber die Hochwindleitung ist natürlich immer weiter erweitert worden in Richtung Höllental sozusagen. Aber das war also sozusagen das Original mit einem Gefälle zwischen 5 und 0,3 Promille bis nach Wien. Warum ist das so entscheidend für Wien? Der Süß hat nämlich schon gedacht auch an den Energieverbrauch und hat gesagt, eigentlich sollte man überhaupt keine Energie brauchen, das Ganze soll mit Naturdruck nach Wien gehen. Das war das 25 Meter, 13 Klafter waren die höheren Häuser. Und dann hat man geschaut, wo muss denn die Hochwindleitung enden, damit diese 25 Meter immer erreicht werden. Und das ist ungefähr 240 Meter über Adria, 80 Meter über den Ferdinandspegel sozusagen, der ist nicht ganz 160. Und damit ist der Behälter Rosenhügel festgelegt gewesen und auch das Gefälle der Hochwindleitung, das rund 280 Meter bis zum Kaiserbrunn ist. Ja, Sie sehen dann hier, wie das ausschaut, also hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der römischen Leitung, nur ist halt schon etwas ausgebaut. Und der Leitungskanal selber sind ungefähr 80 Kilometer, die Aquädukte sind gering gehalten, Sie sehen das eh, und die Stollen sind auch gering gehalten, damit man also ja nicht so viel sozusagen bauen muss. Ja, nur ein paar Bilder, Aquädukt Leobersdorf, vielleicht hat sich schon wer gesehen. Und das ist sozusagen die alte Kammer des Wasserbehälters am Rosenhügel. So, ja, hier noch ein Foto von der Eröffnung. Der Hochstallbrunnen schaut nicht so aus. Der jetzige ist aus dem Jahr 1905, der ist dort praktisch völlig neu gemacht worden, aber an derselben Stelle natürlich. Ja, nur ganz kurz, der Erfolg dieser Hochwindleitung, den sieht man an dem Ausbau des Wasserbehälters Rosenhügel. Das Ganze war eigentlich, jetzt darf ich sagen, eine absolute Fehlkonstruktion. 1870, 73 ist dieses winzige Becken gebaut worden. Da hat man gleich gesehen, mit dem wird man also nicht auskommen und hat 5 Jahre später schon da links und rechts diese Flügel dazu gebaut auf 30.000 Kubikmeter und dann 1887 bis 1896 die zwei großen, er hat ungefähr 130.000 Kubikmeter jetzt. Ja, und Sie sehen dann, wir kommen wieder zurück auf die Cholera-Typhus, Sie sehen dann, wie schnell eigentlich das doch abgeebbt ist. Da hat es noch ein Problem gegeben, 1873 war ein so strenger Winter und die Wasserführung der Kaiserbrunnquelle ist stark zurückgegangen. Jetzt hat man kurzfristig die noch existierende Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung dazuschalten müssen und das war gesundheitlich nicht optimal, aber dann sehen wir, ist das praktisch nicht nur, aber auch wegen der Wasserleitung ist die Cholera zurückgegangen. Ja, dann gibt es noch die zweite Hochquellenleitung, ganz kurz, da hat es dann keine Diskussion mehr gegeben aufgrund der ersten Hochquellenleitung. Ja, ist aber schon 10 Jahre gebaut worden und vielleicht was Interessantes für die Juristen, die haben 5 Jahre lang ohne Genehmigung gebaut, hat es nämlich eine Baugenehmigung gegeben, von Scheibs, mit denen haben sie gebaut, aber eine wasserrechtliche Genehmigung hat es noch nicht gegeben. Sie haben also gehofft, dass die irgendwann kommt und sie ist auch gekommen 1906 und 2010 ist sie vollendet worden. Ein bisschen eine Ähnlichkeit der Zellinger ist nämlich vor der Vollendung der ersten Hochquellenleitung gestorben und der Karl Lueger, der also das auch sehr unterstützt hat, ist auch ein paar Monate vor der Vollendung der zweiten Hochquellenleitung gestorben. Ja, nur jetzt ganz kurz, ich schaffe es fast in 25 Minuten. Also, der Status quo jetzt ist natürlich Stadt Wien, fast 2 Millionen Einwohner, 12,8 Millionen Übernachtungen, also alles Dinge, die auf die Wasserversorgung einen extremen Einfluss haben. Sie sehen nur einmal das Schaubild jetzt. Ich wurde gefragt vorher vom Herrn Dr. Kummer, wieso es die zweite Hochquellenleitung so eine komische Trasse gewählt haben. Der Anspruch der zweiten war, dass sie 80 Meter höher ankommt als die erste, um die mittlerweile eingemeindeten Vorstädte, die viel höher liegen, auf den Schotterterrassen von Wien auch mit Naturdruck zu versorgen. Und dadurch haben sie sozusagen 80 Meter höher ankommen müssen. Das war aber auf einer Südtrasse nicht gegangen. Jetzt haben sie die höchst komplizierte Westtraste nehmen müssen, die nämlich durch die Flüchtzone geht und bis heute ziemliche Probleme immer wieder macht im Vergleich zur ersten. Und Sie sehen ja, dass es nicht nur die Kaiserbrunnquelle gibt, sondern mittlerweile eine ganze Fülle von Quellen, sind ungefähr 30, die also das Ganze sozusagen aufrechterhalten. Dann gibt es noch Grundwasserwerke, Mitterndorfer Senke, Lobau, Donauinsel Nord ist geplant, das ist mittlerweile fertig und das Windtalwasserwerk ist abgeschafft. Noch was links oben, Schutz- und Schongebiet ist auch interessant. Die Hochquellenleitungen haben über 700 Quadratkilometer Schutz- und Schongebiet. Davon sind 319 Quadratkilometer Eigentum der Stadt Wien und werden auch von der Stadt Wien bewirtschaftet. Das heißt, Sie haben gehört, Wien hat 415 Quadratkilometer als Fläche und Sie haben so fast so viel Eigengrund außerhalb zum Wasserschutz. Das ist etwas, was sehr interessant ist. Ja, dann kurz noch, wie schaut das aus? Das, was Sie hellblau sehen, ist das von der ersten Hochquellenleitung und das, was Sie violett sehen, auch. Das ist das Druckniveau von Behörter Rosenhügel, wenn man das so sagen kann. Was so rötlich und bräunlich ist, sozusagen, das ist das Druckniveau der zweiten Hochquellenleitung und nur das, was gelb hier angezeichnet ist oder so ganz hell ist, das muss gepumpt werden. Das ist aber sehr, sehr wenig. Es sind ungefähr 6-8% müssen gepumpt werden. Der Rest geht völlig gravitativ, was die meisten Leute nicht glauben können, dass man nahezu eine ganze Stadt gravitativ versorgt. Und beim Jahr 2000 haben sie mich gefragt, da war ja Chef, haben gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn der Strom ausfällt? Ich habe gesagt, eigentlich nichts. Außer nach Kolmberg, irgendwann am Kolmberg müssen wir mit ein paar Wassertanks fahren, der Rest funktioniert von selbst, mehr oder weniger, sage ich einmal. Ja, was noch vielleicht auch interessant ist, vielleicht für Sie, man meint immer, dass mit dem Bevölkerungszuwachs quasi auch der Wasserbedarf steigt. Das stimmt überhaupt nicht. Und zwar man ist schon in den 70er Jahren draufgekommen, dass die Verluste irrsinnig hoch waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Teile des Rohrnetzes vernichtet worden und das hat man möglichst schnell wieder aufgebaut irgendwo. Und das war natürlich nicht so besonders nachhaltig. Man hat dann ein extremes Programm zur Sanierung des Rohrnetzes gedacht und Sie sehen, der Erfolg war eigentlich relativ schnell da. Nämlich die Wasserverluste sind von rund 26% auf ungefähr 7-8% zurückgegangen. Und das ist relativ viel bei einem Tagesverbrauch von 400.000 Kubikmeter. Und der Wasserbedarf ist jetzt ziemlich gleichbleibend, hängt natürlich auch zusammen mit der technischen Entwicklung. Waschmaschinen, Geschirrspüler entgegen, damit die brauchen alle viel weniger Wasser, als wenn man es selber machen würde. Und auch natürlich die Erfindung des Einhebelmischers, ich sollte das nicht unterschätzen. Ich würde mir vorstellen, wenn 2 Millionen Leute probieren, bis endlich die richtige Temperatur zusammenkriegen, da geht was weiter, die der Wiener sagen. Und das hat sich auch gebessert. Jedenfalls haben wir jetzt also selbst im ärgsten Sommer ein bisschen über 500.000 Kubikmeter, wie ich 1980 im Wasserwerk angefangen habe, haben wir im Sommer über 680.000 Kubikmeter gehabt. Also fast das Doppelte. So, und darum stimmt es ja jetzt wieder, Wien wird, das ist also eine Statistik, Wien wird komplett mit Hochquellenwasser versorgt, auch in Transdanubien, da wollen die Leute das nicht glauben. Der Grundwasseranteil ist ungefähr 3-4%, aber nicht deswegen, weil man es aus Mengengründen braucht, sondern weil man ab und an eine der beiden Hochquellenleitungen absperren muss zur Reinigung und zur Sanierung und so weiter. Und das sind nur 50% ungefähr der Versorgung, daher braucht man kurzfristig dann braucht man ein bisschen Grundwasser dazu. Wir haben zwar eine große Speicherkapazität in Wien, was auch sehr wichtig ist, also an alle Strickeisen haben wir ungefähr 3 Tagesverbräuche nur in unseren Wasserspeichern liegen, also die Versorgung von Wien ist sehr, sehr sicher. Und was heute mehr denn je wichtig ist, wir sind ein nicht unbeträchtlicher Stromproduzent. Sie sehen das da rechts oben bei den Anlagen. Wir haben 14 Trinkwasserkraftwerke im System, direkt im System der Wasserversorgung, davon 2 große und viele kleine. Die erzeugen ungefähr 65 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Wenn wir jetzt rechnen, 3000 Kilowattstunden ungefähr ein Haushalt, ist das gar nicht so wenig. Und der Eigenverbrauch sind ungefähr 15 Millionen Kilowattstunden vom Wasserwerk. Das heißt also, ein nicht unbeträchtlicher Teil geht ins Netz. So. Also so gesehen sind wir ein Vorbild auch an Nachhaltigkeit, wenn man das so sagen kann. Ganz kurz, die vorletzte. Wir sind in Österreich, wenn man über die Grenzen schaut, wir sind auch bevorzugt. Ich habe da ein paar, Sie sehen zum Beispiel England, die haben 75% Oberflächenwasser in der Trinkwasserversorgung und nur einen kleinen Teil. Und selbst die Schweiz hat 16%, Deutschland hat 28% und wir haben keines sozusagen. Das heißt also, nicht nur Wien, sondern ganz Österreich ist also für die Trinkwasserversorgung doch sehr nachhaltig. Haben wir Glück, topografisch sowohl als auch klimatisch. Ja, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Das sind zwar Bilder aus einer Quellwasser-PR-Kampagne. Sind der Thomas, die 2 Havelkers. Man wollte andeuten, dass das Trinken des Wiener Quellwassers direkt aus der Pippen sehr, sehr gesund ist und auch ein langes Leben verursacht. In diesem Sinn herzlichen Dank.